Hallo und herzlich willkommen zum GUD-Podcast, dem Podcast des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Hier werden Themen rund um die digitale Gesellschaft mit Gästen aus verschiedenen Fachbereichen diskutiert.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des GUD. Heute geht es um Informatik und Ethik. Gewissensbits heißt der kommende Vortrag von Stefan Ulrich von der Gesellschaft für Informatik. Schön, dass du heute da bist, Stefan.
Ja, ich freue mich auch.
Was verbirgt sich denn hinter dem Titel Gewissensbits?
Dahinter verbirgt sich dieses Gefühl, das wir alle haben, dieses nagende Gefühl, wenn wir irgendetwas gemacht haben, von dem wir nicht sicher sind, ob es in Ordnung ist, also die Gewissensbisse. Und natürlich mit dem Wortspiel der Bits, also der Computereinheit der Information. Das funktioniert natürlich auch im Digitalen. Ich mache etwas im Digitalen, bin mir aber nicht sicher, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Und das zu vereinen, das nennen wir in der Fachgruppe Informatik und Ethik Gewissensbisse. Das ist auch der Name unseres Blogs. Insofern habe ich im Titel schamlose Eigenwerbung verpackt.
Okay, und habt ihr denn den Eindruck, dass die Informatik gerade besonderen Grund hat, ein schlechtes Gewissen zu haben?
Permanent, ja, unbedingt. Denn ein großer Philosoph, ich glaube, es war Spider-Man, sagte 1962, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und wir besitzen eine riesengroße Macht, weil die Informatik und ihre Erzeugnisse in alle Lebensbereiche vorgedrungen sind. Das heißt, wo wir hinblicken, blicken wir in Computersysteme, auch wenn sie verborgen sind. Und es gibt Menschen, die diese Technik gestalten. Die wiederum haben Macht und sie sollten durchaus ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sehen, wie sich die Welt vielleicht nicht ganz zum Positiven entwickelt.
Dann vielleicht ein konkretes Beispiel. Also was ist denn gerade aktuell vielleicht ein Thema, wo man besonders hingucken sollte, wenn es darum geht, wie viel Macht auch so das Programmieren oder die Informatik haben kann?
Es gibt natürlich diese großen Beispiele, die jetzt auch in den Medien natürlich vorrangig zu lesen und zu hören, zu sehen sind. Fake News, Desinformationskampagnen, wobei das eher die Funktionsweisen einer Aufmerksamkeitsökonomie sind. Nichtsdestotrotz sind da technische Systeme am Werk, die das aufrechterhalten. Ein anderes großes Beispiel ist der ganze kybernetische Krieg, der Cyber War, also die Fortführung des Kriegs mit anderen Mitteln, mit Hilfe eben der Digitaltechnik, automatisierte Bewaffnungssysteme, die praktisch losgelöst von menschlichen Entscheidungen Raketen abfeuern. Das sind diese großen Dinge, die wir betrachten können. Aber es geht natürlich schon im ganz, ganz Kleinen los. Es fängt schon damit an, dass wenn wir ein Formular gestalten, um uns für eine Veranstaltung anzumelden. Und dann wollen wir eine Anrede finden. Und dann machen wir ein Dropdown-Feld mit Herr, Frau. Und vergessen oder blenden aus, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt oder dass es ein Spektrum ist und dass man das vielleicht auch in einer Anmeldemaske hätte abbilden können. Das heißt, schon im ganz Kleinen zeigt sich, wie man die Welt beeinflusst und unseren Blick auf diese Welt.
Du kommst jetzt ja von der Gesellschaft für Informatik und auch aus der Fachgruppe Informatik und Ethik. Wie kann ich mir denn dann so seine Arbeit vorstellen? Also seid ihr dann quasi beratend tätig und oder gibt es Leute, die kommen zu euch und fragen euch, was können wir besser machen? Oder wie könnt ihr euch quasi überhaupt bei diesen Debatten ins Spiel bringen?
Die Gesellschaft für Informatik hat sich schon Mitte der 90er Jahre ethische Leitlinien gegeben, weil sie als Fachgesellschaft begriffen hat, dass wir eben diese große Verantwortung besitzen und wir wollten Leitlinien geben für alle Menschen, die mit informationstechnischen Systemen umgehen, also sie entweder programmieren, aber auch nutzen. Ganz praktisch reden wir miteinander, denn nur über den Dialog können wir ethische Probleme überhaupt behandeln. Wir haben ja keinen Dekalog, also irgendwie 10 Gebote, tue das und das. Es muss immer ein Aushandlungsprozess stattfinden. Und eben diesen Aushandlungsprozess, den wollen wir vorantreiben. Und das machen wir ganz praktisch, indem wir Fallbeispiele schreiben, also an die Realität angelehnte fiktive Beispiele, die eine Situation beschreiben. Und dann stellen wir Fragen. Und die Beantwortung dieser Frage ist dann die Beschäftigung mit der Technik, mit der Verantwortung. Da gibt es ja kein richtig oder falsch. Es sind eben Aushandlungsprozesse, dialogische Prozesse und die wollen wir voranbringen.
Und jetzt ist natürlich Informatik und vor allen Dingen auch diese ganze Software und das, was wir benutzen, alle die Tools sind natürlich alle sehr international. Die kommen meistens nicht aus Deutschland. Gibt es da auch international eine Debatte oder ist das irgendwie auf Deutschland bezogen?
Das ist eine internationale Community auch. Also man muss auch sagen, diejenigen, die sich wirklich in der Informatik mit Ethik und Verantwortung beschäftigen, das sind doch dann recht wenige. Wir gelten auch manchmal als die Spielverderber, weil wir natürlich bei großen Drittmittelanträgen nicht immer nur auf die Chancen blicken, sondern eben auch und gerade die Risiken in den Fokus nehmen. Das ist aber eine große internationale Community insofern, dass die ACM, also unsere Mutterorganisation, wenn man so will, sich auch so ein Chapter gegeben hat, um sich mit Ethik zu beschäftigen. Es gibt dort den Code of Ethics. Es gibt viele internationale Fachgesellschaften. Wir sind zum Beispiel auch mit der Schweizer Gesellschaft für Informatik im Dialog und entwickeln auch gemeinsam ethische Leitlinien oder ethische Frage.
Und du hattest ja in deinem Text auch drei große Punkte genannt, sage ich mal. Wenn ich jetzt gerade mal so das erste anschaue, was du geschrieben hast, Privatheit und Öffentlichkeit als ein großes Thema, da fällt einem natürlich vor allen Dingen gleich Werbung, Google etc. ein. Gibt es da irgendeine Art von Einflussmöglichkeit?
Gerade beim Thema Privatheit und Privatheitsverletzungen ist es sehr schwierig, direkt an einer Stelle Einfluss nehmen zu können, weil es diese Gesamtrechnung ist, die diese Privatheitsverletzung ausmacht. Das heißt, in unserem Universalcomputer in den Hosentaschen, den wir irgendwie aus historischen Gründen Telefon nennen, es ist ja längst kein Telefon mehr, da ist ein Chip drin, da ist eine Software drin und dann gibt es eine App, das ist die Telefon-App, mit der wir dann auch telefonieren. Und dieser Universalcomputer hat unzählige Sensoren und viele gelten als harmlos, aber in der Forschungsgruppe, die ich geleitet hatte, gibt es auch eine Dissertation, die sich damit beschäftigt hat, wie diese scheinbar harmlosen Sensordaten plötzlich sehr sensible Informationen vermitteln. Das heißt, an diese Firmen, die diese Handys oder diese Software dann betreibt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch wieder, dass sich die Öffentlichkeit verändert, also das, was in die Öffentlichkeit getragen wird. Es gibt ja das Versprechen, jeder kann plötzlich zum Sender werden und wir können alle unsere Meinung publizieren. Wenn man genauer hinguckt, stimmt das auch nicht so ganz, denn das ist natürlich auch von privatwirtschaftlichen großen Firmen dominiert. Der öffentlich-rechtliche Teil des Internets, sagen wir mal so, ist doch dann recht klein. Das heißt, auch da hat eine Transformation stattgefunden und das ist letztlich ein Platz der Politik. Das heißt, das Spielfeld der Politik ist massiv gestaltet durch informationstechnische Systeme und wir müssen als Gesellschaft darauf reagieren.
Ja, und das heißt, ihr seid auch quasi, ihr seid jetzt nicht nur ein Dienstleister, sage ich mal, für Programmierer, sondern ihr mischt euch wahrscheinlich auch politisch ein. Also, dass ihr auch an Parteien geht oder nach Brüssel, weil auf der Ebene passieren ja solche Dinge wahrscheinlich.
Die Gesellschaft für Informatik hat den Vorteil, dass sie einfach der größte Berufsverband sind, so 25.000 Mitglieder, dass wir regelmäßig gefragt werden, wenn es um Stellungnahmen geht oder Positionspapiere oder in einem politischen Prozess, die KI-Strategie der Bundesregierung beispielsweise, aber auch auf der europäischen Ebene, wenn ein Partizipationsprozess angestoßen wird, dann wird die Gesellschaft für Informatik sehr oft angefragt, eine Stellungnahme abzugeben. Leider immer mit sehr, sehr kurzen Fristen. Und du musst dir ja vorstellen, wir machen das ehrenamtlich zu unserer Arbeit zusätzlich. Und wenn wir dann innerhalb von 1-2 Wochen erstmal 300 Seiten lesen und verstehen müssen, dann uns noch Gedanken machen und schließlich eine Stellungnahme schreiben, ist das doch immer arg knapp. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir die Chance haben und wir haben sie auch genutzt in der Vergangenheit.
Okay, das klingt natürlich wirklich nach ganz schön dicken Brettern, die ihr da zu bohren habt und das in kurzer Zeit. Ja, das ist natürlich wirklich problematisch. Was sind denn die anderen Punkte oder andere große Punkte, die euch da vorschweben, wenn ihr sagt, was so die aktuellen Probleme sind? Also das eine hatten wir jetzt, diese Privatheit, Öffentlichkeit. Was sind andere Punkte aus deiner Perspektive, die quasi wichtig sind gerade?
Genau, das eine hatte ich ja schon angedeutet, als ich über Öffentlichkeit gesprochen habe, die Partizipation und die Teilhabe. Also die Prinzipien der Demokratie sind durch die Informatik geprägt. Also wir haben eine Massendemokratie, die ein Massenmedium braucht. Wir können einfach nicht mehr direkt alle Menschen erreichen. Das war in der Vergangenheit das Fernsehen oder das Radio und das wird ja stückweise abgeschafft. In meinem Freundeskreis gibt es kaum noch Menschen, die einen Fernseher besitzen. Also das lineare Fernsehen ist dann doch out. Wir haben sehr viel Streaming-Dienste, wir haben andere Mediatheken, wir haben aber auch ganz neue Medien, die sich entwickeln. Wir haben auch scheinbar apolitische Medien mit Tanzvideos drauf, die dann aber doch politische Einflussnahme ausüben. Also insofern, das ändert sich. Es ändert sich aber auch ins Positive, um als kritischer Informatiker auch mal eine positive Note hier abzugeben. Die Partizipation auch von bislang marginalisierten Gruppen ist in einem stärkeren Maße möglich. Also die Barrierefreiheit. Es gibt Software, die es erlaubt, dass man auch mit einer Behinderung sich anders einbringen kann. Es gibt Software, die liest einem Texte vor zum Beispiel oder übersetzt Sprache in Text wiederum. Die Sprachbarriere, die gegeben ist. Wir alle kennen DeepL, ganz großartige Übersetzungen, also die gut genug sind für den Alltag. Das heißt, auch Barrieren können auch abgebaut werden mit Hilfe der Technik, also Partizipation auch ermöglicht werden. Dass es eben geht in diese beiden Richtungen und das müssen wir neu aushandeln, dass diese Chancen auch wirklich genutzt werden, dass auch die Systeme gemeinwohlorientiert gestaltet werden und eben nicht vielleicht Vorurteile verstärken, die bislang in der Gesellschaft herrschen, nur weil es einen materiellen Vorteil bringt, weil es einfach mehr Profit bringt. Insofern, das wäre ein zweites Feld. Und das dritte große Feld vielleicht ist das ganze Feld der Bildung, möchte ich es mal umschreiben. Die Bildung muss ja immer zur Hilfe eilen, wenn es irgendwie mit der Gesellschaft bergab geht. Dann müssen wir auf die Bildung setzen und die Jugend, die muss dann den Karren aus dem Dreck ziehen, den wir da eigentlich reingefahren haben, unsere Generation. Und das erleben wir ja auch, dass das verlangt wird. Aber was heißt das auf der anderen Seite für die Informatik? Wie kann denn eine informatische Bildung aussehen? Das kann eben nicht darin bestehen, dass wir in Office-Paketen geschult werden. Das ist nicht Informatik. Informatik ist eine Hinwendung zur Welt, das ist eine Denkweise, das ist Modellierung, das ist Abstraktion, das ist eine Strukturwissenschaft. Und diese Denkweise zu lehren und auch die kritische Informatik mit unterzubringen in die Bildung, wäre ein Riesenthema, was auch dann gesamtgesellschaftlich sich positiv auswirkt. Denn wenn wir alle ein wenig mehr Verständnis von der Welt und der Funktionsweise haben in allen Bereichen und wie die Mechanismen sind, dann haben wir auch das Werkzeug in der Hand, sie zum Besseren zu gestalten. Und dann brauchen wir nur noch den Willen, es auch zu tun.
Da glaube ich auch wieder, dass ihr ein ziemlich dickes Brett da vor euch habt, weil du hast schon recht, also diese informatische Bildung, Informatik in der Schule, Digitalisierung, hat man ja ganz oft das Gefühl, das geht dann nur um Tools, es geht nur um Geräte. Wir kaufen jetzt neue iPads für die Schule, wir machen da ganz tolle Apps drauf und dann arbeitet ihr mit den Geräten und alles wird gut. So, also wo ich auch immer denke, es geht ja nicht darum, den Leuten beizubringen, wie man damit umgeht, weil ich habe immer das Gefühl, das lernen die sowieso. Es würde viel mehr um Hintergründe gehen. Aber das scheint es nicht so richtig zu tun. Also da ist, glaube ich, auch noch viel Arbeit.
Ja, noch nicht. Also es kann auch sein, dass sich auch das ändert. Es gibt ja einzelne kleine positive Beispiele, um mal was ganz Konkretes zu sagen. Vor ein paar Jahren sind wir mit einem alten Bus einfach in den ländlichen Raum gefahren in Deutschland. Wir haben es Turing-Bus genannt, ein mobiles Bildungsprojekt, was uns auch gefördert wurde vom Forschungsministerium. Und haben dort ein elektronisches Flugblatt angeboten. Das ist ein Platinencomputer, klein, der mit einer Batterie betrieben wird, in einen Blumentopf gegeben und auf den Marktplatz gestellt wird. Und dort funkt er digital per WLAN ein elektronisches Flugblatt an alle umliegenden Handys. Und jetzt ist der spannende Punkt, es geht nicht um die Programmierung dieser Technik. Das sind dank moderner Programmiersprachen ist das wie so ein Steckkastensystem. Also man kann das ganz einfach programmieren. Es geht aber um die Inhalte. Welche politische Botschaft möchte ich denn transportieren? Und dann erleben wir, dass dann die Jugendlichen, mit denen wir das gemacht haben, praktisch wortwörtlich Bertolt Brecht zitieren in seiner Radiotheorie. Jetzt habe ich schon mal die Möglichkeit, durch dieses neue Medium alles zu sagen, was ich will. Und jetzt stelle ich fest, dass ich eigentlich gar nichts zu sagen habe. Und darum geht es, um die politische Botschaft, sich da wieder Gedanken zu machen. Deswegen sollten informatische Artefakte und Denkweisen eigentlich in alle Fächer kommen, nicht nur in der Informatik gekapselt, gerade in politischen Wissenschaften, in Gesellschaftswissenschaften, aber auch natürlich in den Naturwissenschaften, in der Biologie, in der Philosophie, in der Psychologie, in allen Fächern kann die Informatik mit ihren Werkzeugen dazu beitragen, in den jeweiligen Fächern interessantere Fragen zu stellen. Und ja, dafür, das ist ein dickes Brett, das wir da bohren, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Ja, dann vielleicht noch eine Anmerkung. Du hattest ja auch geschrieben, dass du jetzt nicht nur sozusagen das Negative betonen willst oder auch den Eindruck vermitteln willst, als wäre da der Kampf schon verloren, sondern du bist dann schon noch positiv gestimmt, dass ihr auch was erreichen könnt.
Ja, absolut. Also mir macht vor allem die nachfolgende Generation unheimlich Mut. Also als wir da einfach die Kinder und Jugendlichen gesehen haben, wir haben Tagungen durchgeführt, wo ich zum ersten Mal ganz genuin überzeugt war, wir sollten auf jeden Fall das Wahlalter auf 16 absenken, weil wir noch nie eine so gut ausgebildete Generation hatten, die so belesen ist, die Möglichkeit hat, sich umfassend zu informieren und dann aber auch was tut. Die Aktionen, also von Fridays for Future bis hin zu den aktuellen Klimaprotesten, zeigt es ja, dass da wirklich eine neue aktive Generation kommt. Das macht mir absolut Mut. Deswegen glaube ich, ja, es fruchtet. Und auch die Informatik, denke ich, geht in eine neue positive Richtung. Jetzt ist kürzlich die Bits und Bäume ja zu Ende gegangen, die einen großen Forderungskatalog aufgestellt haben, wie eine gemeinsame digitale Zukunft aussehen kann. Und das sind ganz konkrete Forderungen, die auch umgesetzt werden können, die man, du hattest das vorher angesprochen, im Internet geht es ja gerade eigentlich nur um Werbung. Ja, und diese personalisierte Werbung ist ein Riesenproblem. Sie ist auch ein Umweltproblem. Denn was da an Ressourcen eingesetzt wird, nur damit man ein paar Cent mehr Klicks generiert, ist eigentlich ungeheuerlich. Und solche Geschäftsmodelle gehören verboten. Und das ist eine ganz konkrete Forderung, die ist politisch. Die kann man nicht technisch lösen. Und vielleicht ist das Vermächtnis dieser kritischen Informatik zu zeigen, es gibt keine technischen Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Wir können mit der Technik das aufzeigen, aber dann müssen wir in den Dialog treten, dann müssen wir reden, aber eben fundiert miteinander sprechen und das dann gemeinsam angehen. Und die Beispiele wie die Bits und Bäume zeigen, ja, so kann eine andere Zukunft aussehen, eine gemeinwohlorientierte, partizipative, inklusive, gerechtere Gesellschaft. Und die Informatik möchte ihren Teil dazu beitragen.
Okay, vielen Dank. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Es ist doch ein bisschen länger geworden, aber ja, kein Wunder, weil es gibt da, glaube ich, auch viel zu besprechen. Wir freuen uns sehr auf den Vortrag. Vielen Dank nochmal und bis bald.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Bis bald.